Wer bist du, wenn du nicht arbeitest? Und ich glaube, dass ich auch biografisch geprägt einfach Leistung sehr früh mit einem Gefühl von Selbstwert verbunden habe, mit Anerkennung und wahrscheinlich irgendwo tief in mir auch mit Liebe und mich daran einfach total gut festhalten konnte. Also es ist natürlich total super zu sagen, hey, das kann ich super messen. Ich kann messen, wie viele Projekte ich erfolgreich meister, wie schnell ich meine Ausbildung fertig mache, wie viel Geld ich verdiene, wie viel Follower ich habe. Das lässt sich so toll in Worte fassen. Wie viel bin ich eigentlich wert in Häkchen? Aber es ist viel schwieriger in Worte zu fassen, was macht mich denn zu einer tollen Freundin, Partnerin, Tochter, Mensch. Ne? Das wird auf einmal so fluide.
Herzlich willkommen zu Friede, Freude, Pustekuchen, dein Podcast für Inspiration und Reflexion rund ums Thema Konflikte und die Herausforderungen des Lebens. Wir sind Jana
und Sandra, heute bei uns zu Gast Nora Dietrich, LinkedIn Top Voice und Psychotherapeutin. Wir sprechen mit ihr über Themen wie Selbstreflexion, Musterbrechen und Leistungsorientierung und noch ganz viel mehr, aber da müsst ihr reinhören. Oder Jana?
Absolut. Und nachher gibt es noch was Schönes zu gewinnen.
Juhu. Viel Spaß! Herzlich willkommen im Friede, Freude, Pustekuchen. Wir freuen uns wie ein Schnitzel, dass du da bist.
Das ist sehr wienerisch von dir, oder?
Ja, weil du es vorher nicht erkannt hast, dass ich aus Wien komme, dachte ich mir, jetzt streue ich kurz mal ein Wiener Wort rein.
Sehr schön. Ja, danke, dass ihr mich dabei habt. Ich freue mich sehr.
Ja, mega, dass du dabei bist. Ich mache eine mini kurze Vorstellung für die Leute, die vielleicht dich nicht zuordnen können, damit sie wissen, mit wem wir es heute allesamt zu tun haben. Nora Dietrich ist dein Name. Du bist Mental Health Expertin. Du bist Gründerin von Between People. Du bist Autorin, du bist Speakerin, du bist LinkedIn Top Voice. Keine Ahnung, ob dein Tag mehr als 24 Stunden hat. Falls es noch Dinge gibt, die du unbedingt ergänzen möchtest, bitte tu das jetzt. Ansonsten lernen wir dich im weiteren Verlauf kennen.
Ich glaube, nur was fehlt ist Mama.
Mama. Das ist eine schöne Ergänzung. Vielen Dank dafür. Nora, wir starten mit dir wie mit allen unseren Gästen und Gästinnen mit einer Frage, die direkt ins Eingemachte geht. Halte dich fest. Stell dir vor, die kleine Nora vor ein paar Jahren oder ein paar mehr, je nachdem. Wie ist sie sozialisiert mit dem Thema Konflikte? Wie hast du gelernt, umzugehen mit großen Herausforderungen? Wie haben deine Eltern dir den Weg geebnet oder auch nicht? Nimm uns da mal bitte mit auf die Reise.
Spannend. Also Konflikte, wenn es jetzt wirklich um zwischenmenschliche Konflikte geht, würde ich sagen, ist das in unserem Haushalt eher zwischen den Zeilen passiert. Also die Emotion Wut liegt mir nicht so richtig gut. Ich bin eher gerne dann auch passiv-aggressiv. Ne? Also man merkt dann schon, dass was los ist. Aber so dieses offene sich streiten, auch für etwas streiten, das war in unserem Zuhause nicht so sehr gelebt, sondern man hat dann eher zwischen den Zeilen gemerkt, okay, irgendwas ist los und muss da vielleicht anders in die Klärung gehen. Und das merke ich heute bei mir schon auch noch, denn mein Partner ist genau gegenteilig groß geworden. Ne? Das heißt, da war man eher sehr laut und eher sehr klar. Und er hat mir dann irgendwann gesagt, okay, Nora, du musst Wut lernen und auch gerne mal ein bisschen irrationaler werden. Also nicht so sachlich argumentieren die ganze Zeit. Denn das ist so ein bisschen mein Konflikt-Imprint, ist, glaube ich, eher Harmonie. Und wenn die Harmonie nicht mehr haltbar wird, dann wird das sozusagen passiv-aggressiv. Genau, das ist, glaube ich, so, also wenn ich jetzt das Wort Konflikt aus deinem Mund richtig verstanden habe, würde ich sagen, ist das so meine Prägung. Aber wenn es so um Lebensherausforderungen geht, dann habe ich, glaube ich, Glück gehabt insofern, als dass ich meine beiden Eltern gut gemischt habe in ihrer Kombination. Also meine Mama ist eine ganz fleißige, sehr hart arbeitende Frau, die also wirklich einen ganz starken Arbeitsethos hat und sehr zuverlässig ist und sich sehr gut vorbereitet. Und mein Vater, mit dem ich nicht groß geworden bin, aber der einen großen Einfluss auf mich hatte, ist eher so der Visionär, sehr mutig, lässt sozusagen nichts anfackeln, macht Dinge einfach und denkt weiter. Und ich glaube, ich habe beides so ein bisschen kombiniert. Also während meine Mama Vollzeit angestellt war und sich, glaube ich, auch nicht getraut hätte, da jetzt so ihren eigenen Weg komplett zu gehen. Hat mein Papa das gemacht. Und ich habe aber diesen Arbeitsethos geerbt. Und das hat natürlich häufig auch bei so Lebensherausforderungen extrem geholfen, weil ich schon daran glaube, dass ich irgendwie einen Weg finde und im Zweifel hart arbeiten kann, diesen Weg mir dann auch zu gestalten. Und das ist schon ein großer Resilienzfaktor, für den ich sehr dankbar bin, dass ich, glaube ich, schon irgendwo in mir so einen realistischen Optimismus habe, dass ich es hinbekomme. Ich glaube, die einzige Hürde, die ich da manchmal bei mir sehe, ist, dass ich erst sehr spät um Hilfe frage, weil ich bin alleinerziehend groß geworden mit einer alleinerziehenden Mutter, also als Einzelkind mit einer alleinerziehenden Mutter groß geworden und habe, glaube ich, einfach früh gelernt, hey, zur Not mache ich es halt selber. Und das mache ich leider manchmal ein bisschen zu lange. Und das übe ich jetzt gerade ein bisschen mehr, um Hilfe zu fragen, früher Menschen zu involvieren und nicht alle Antworten selber finden zu müssen.
Ja. Das hört sich super an, auch wie du das beschreiben kannst, ne? So best of both worlds im Grunde so, ne? Ich habe mir überall die Stärken rausgezogen und ich finde auch das ist ja eine Kompetenz. Also das so klar sagen zu können. Was würdest du sagen? Seit wann ist dir das denn so klar, dass du diese Stärken besitzt?
Also, ich meine, ich bin ja Psychotherapeutin. Ich kann mein gesamtes Leben und muss dann super gut auf 12 Flipcharts malen. Das ist gar kein Problem. Heißt nicht, dass ich das immer auch so leben kann. Aber ich glaube, es gab so mehrere Situationen. Also, ich selber habe, glaube ich, eher so das Grundnarrativ, dass ich nicht gut genug bin und deswegen arbeite ich noch härter, als ich es wahrscheinlich manchmal müsste. Aber meine beste Freundin hat letztes Jahr zu meinem Partner gesagt, es ist einfach krass, wie mutig Nora ist. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, hä, mutig ich? Wieso? Also, dass ich das in der Selbstwahrnehmung gar nicht so gesehen habe, wie das, glaube ich, manche andere um mich herum sehen. Und das war total hilfreich, das mal zu verstehen, dass ich schon mutige Entscheidungen getroffen habe, die ich irgendwie so als selbstverständlich genommen habe. Und das Zweite ist, glaube ich, dass ich jetzt gerade bei einer Weiterbildung mitmache, New Work Master Skills von Svante Almers und Michael Trautmann. Und da haben wir nochmal so einen Strength Finder gemacht. Und das war dann sozusagen einfach nochmal die Bestätigung für das, was ich schon dachte, was eben so meine Hauptstärken sind, die aber dann eben auch schnell kippen können, ne? In so eine Schattenstärke, ein bisschen zu viel davon. Und das war aber nochmal total hilfreich, das so aufgeschrieben zu sehen, weil es ja innerlich so einen Haken gesetzt hat hinter mein Selbstverständnis.
Okay, spannend. Spannend auch, dass du das so kombinierst, ne? So mit, ja, ich bin ja Psychotherapeutin. Da könnte man ja auch denken, ja, wieso, ist doch alles klar oder was? Also da stecke ich total im Thema. Und dann kommen die dann mit so einem Strength Finder daher, wo man sich denkt, naja, okay, da stehen da jetzt 5 Stärken drauf. Und das war aber für dich, das hatte einen starken Effekt auf dich.
Also ich glaube nicht, dass das neu war, was da stand, aber ich glaube, es war nochmal gut, das so visualisiert zu sehen, ne? Weil ich glaube, in meinem Selbstkonzept bin ich eher nicht so selbstbewusst, wie ich vielleicht manchmal wirke. Und deswegen nehme ich meine Stärken nicht so sehr wahr. Also ich weiß, dass ich hart arbeiten kann, was ich schon gesagt habe, ne? Dass Dinge durchziehe, dass ich nicht schnell aufgebe, dass ich extrem fokussiert bin und auch sehr empathisch bin. Deswegen habe ich natürlich auch diesen Job gewählt, ne? Das auch daraus ergeben, dass ich bestimmte Stärken mitgebracht habe. Aber das trotzdem nochmal so in der Resonanz zu lesen oder dann eben auch zu hören von Menschen um mich herum, hilft mir manchmal gerade in Phasen, in denen ich mich selbst nicht so freundlich behandle oder das nicht so erkennen kann. Und ich glaube, das war so ein Moment, wo ich einfach dachte, ja, das stimmt. Und damit werde ich auch gerade konfrontiert. Denn meine größte Stärke ist Leistungsorientierung. Das heißt aber auch, dass ich eben Schwierigkeiten habe, Pausen zu machen, dass, ne, ich manchmal zu hart mit mir bin. Und das war so ein Moment, wo ich zu hart mit mir war und dachte, ja, da steckt natürlich eine immense Kraft dahinter, das zu haben und das umsetzen zu können. Aber ein bisschen Gelassenheit wäre auch schön oder, ne, so ein bisschen Selbstfreundlichkeit wäre auch okay als Stärke.
Würde da gerne nochmal auf, liebe Jana, auf unser Special zurückkommen. Nora, wir hatten als letzte Folge vom Friede, Freude, Pustekuchen eine Zweierfolge und da haben wir das Thema Stärken stärken oder Schwächen schwächen. Wie funktioniert Entwicklung beleuchtet? Und wir haben es versucht, aus unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten und deshalb passt es einfach wie die Faust aufs Auge im wahrsten Sinne des Wortes. Deine Stärke, Leistungsorientierung und zugleich die Frage, was bist du, wenn du nicht leisten kannst? Möchtest du darauf mal vielleicht eingehen?
Ja. Das ist tatsächlich eine spannende Frage. Darüber habe ich ganz viel geschrieben in meinem Buch, was jetzt bald auf den Markt kommt. Aber so ein bisschen die Frage, wer bist du, wenn du nicht arbeitest? Und ich glaube, dass ich auch biografisch geprägt einfach Leistung sehr früh mit einem Gefühl von Selbstwert verbunden habe, mit Anerkennung und wahrscheinlich irgendwo tief in mir auch mit Liebe und mich daran einfach total gut festhalten konnte. Also es ist natürlich total super zu sagen, hey, das kann ich super messen. Ich kann messen, wie viele Projekte ich erfolgreich meister, wie schnell ich meine Ausbildung fertig mache, wie viel Geld ich verdiene, wie viele Follower ich habe. Das lässt sich so toll in Worte fassen. Wie viel bin ich eigentlich wert in Häkchen? Aber es ist viel schwieriger, in Worte zu fassen, was macht mich denn zu einer tollen Freundin, Partnerin, Tochter, Mensch. Ne? Das wird auf einmal so fluide. Und ich glaube, deswegen leben wir in so einer Welt, in der wir so zahlenfokussiert sind und unseren Selbstwert oft daran aufhängen. Und ich glaube, das führt bei vielen dazu, dass der Job eine immense Identitätsfacette wird. Also es ist eben nicht mehr nur ein Ort, wo ich Einkommen generiere, damit ich ein tolles Leben lebe, sondern es ist wirklich ein großer Teil von unserem Selbstverständnis. Und so ist es bei mir eben auch. Und da gab es Phasen in meinem Leben, die dann dazu führen, dass man sich eher schneller erschöpft, ne? Dass man nicht anhält, wenn der Körper eigentlich sagt, hey, du brauchst Ruhe, sondern immer wieder darüber hinausgeht. Und diese Frage, Nora, wer bist du eigentlich, wenn du nicht arbeitest, die hat mein Partner mir irgendwann mal gestellt in der Corona-Zeit und ich habe total zickig darauf reagiert. Ich weiß, was ist denn das für eine blöde Frage? Was natürlich heißt, dass er irgendwie einen wunden Punkt getroffen hat. Und habe dann nochmal festgestellt, okay, ich agiere ganz viel aus Angst heraus. Also ja, ich liebe meinen Job, ich liebe wirklich für das, was ich stehe. Ich möchte diese Themen nach vorne bewegen. Das ist ganz viel Leidenschaft, aber das ist gleichzeitig auch Angst davor, was ist denn, wenn ich still wäre. Was ist denn, wenn ich aufhöre, so hart zu arbeiten? Bleibt das dann? Ne? Also kann ich dem trauen oder was bleibt von mir übrig? Und das zu verstehen, dass ich so zwei Flammen habe, die mich motivieren, die Leidenschaft und die Angst, war total wichtig, um zu verstehen, was muss ich vielleicht auch ein bisschen runterdrehen, weil ich kein Leben aus Angst leben will, sondern aus Leidenschaft. Und ich glaube, das war so ein eigener Prozess, der für mich sehr hilfreich war, das zu erkennen. Und dann eben zu fragen, was macht mich denn noch aus? Also wenn ich jetzt die Säule Arbeit mal kurz ausblende aus meinem Selbstwerthauskonstrukt, auf welchen anderen Säulen basiere ich denn ein wirklich gelebtes Leben oder ein gutes Leben? Und die dann bewusst zu stärken, das ist was, was wir immer wieder reflektieren müssen, glaube ich. Weil unsere Welt eben so schnell applaudiert, ne? Wenn wir den nächsten großen Erfolg feiern. Und das lenkt dann manchmal ab von den Dingen, die für uns wirklich wichtig sind.
Und dafür nur als kurze Ergänzung zu dem Eingangs, zu der Eingangsfrage wegen des Stärken oder Strength Finders, ne? Ich liebe es ja, die Sportanalogien reinzubringen. Manchmal macht es einfach Sinn, von außen drauf schauen zu lassen, wie ein Tennisprofi auch immer einen Coach an seiner Seite hat, weil er, obwohl er perfekt spielt, immer noch ein paar Aspekte hat, die er vielleicht gerade übersieht, anders fühlt oder dergleichen.
Ja, total. Also weil wir uns ja so sehr kennen. Also es ist ja so systemimmanent. Ne? Wir leben das halt die ganze Zeit und der Fisch weiß eben nicht, in welchem Wasser er schwimmt, weil das ist halt sein Zuhause. Und ich glaube, so ist es manchmal mit unserem Blick auf uns selbst eben auch. Und mir hilft es total, da in die Resonanz mit anderen zu gehen. Sowohl kritisch, also liebevoll kritisch, Menschen, wo ich weiß, die haben das Beste für mich im Sinn und was sie mir sagen, das kommt wirklich von Herzen. Aber natürlich auch positiv stärken, ne? Die eben vielleicht auch Stärken in mir sehen, die ich selber kleinreden würde.
Okay. Hast du eigentlich mal auch mit anderen Menschen zusammengearbeitet? Oder bist du hauptsächlich gewöhnt, weil du auch vorhin sagtest, um Hilfe bitten ist schwierig und ne, ich bin Einzelkind und so weiter. Kennst du das, in so einem Team zu arbeiten?
Ja, auf jeden Fall. Also prinzipiell muss man sagen, die Psychotherapie ist natürlich prädestiniert dafür, ein relativ einsamer Job zu sein. Man hat trotzdem ein Team. Also in der Klinik gibt es ein Team, in den Einrichtungen, in denen ich gearbeitet habe, gibt es ein Team. Auch selbst in der geteilten Praxis ist man irgendwie ein Team. Aber die schlussendliche Arbeit findet eben dann doch alleine statt. Und das war tatsächlich ein Grund, warum ich mich auch so ein bisschen rausgelöst habe aus der Psychotherapie, weil es mir zu einsam war. Ne? Und dann habe ich gegründet mit zwei anderen, da waren wir ein Team, dann war ich angestellt, auch in der Organisationswelt und Teil von Teams. Und jetzt, letztes Jahr, haben wir eben auch zu zweit gegründet, weil mein Wunsch nach Team wieder so laut geworden ist. Ich schaffe sehr viel alleine, aber es war eben, es kostet mich dann auch viel Kraft. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich möchte weiterdenken, größer denken. Ich brauche mehr Perspektiven als nur meine eigene, weil ich irgendwann an so eine Glasdecke komme, wie weit ich mich noch denken kann. Und dann eben auch diesen Blick von außen brauche. Aber ich glaube, mein Default ist trotzdem, dass ich alleine noch einfacher arbeite. Also das mit dem Team, das muss ich immer üben. Auch wenn ich sehr genügend bin.
Magst du vielleicht uns mal mitnehmen, was da, wo es da manchmal für dich eng wird oder wo du merkst, schwierig, das wäre alleine jetzt einfacher?
Ich glaube, dass es eine ganz große Vertrauensfrage ist. Also dadurch, dass ich irgendwann gelernt habe, okay, ich muss das irgendwie alleine hinkriegen, kriege ich es dann eben auch irgendwie hin. Das heißt, da zu involvieren, was zu delegieren, abzugeben oder ne, dann zu vertrauen, die macht das schon und die macht das auch gut, das fällt mir manchmal schwer. Und das übe ich und es ist viel besser geworden, viel, viel besser. Aber immer dann, wenn ich mit Teams arbeite, sage ich eben, das ist eine Schwäche von mir. Also eine Schwäche von mir ist, dass ich dann schnell mal kurz übernehme und es selber mache. Was nicht heißt, dass ich nicht in deine Kompetenz glaube, aber dass ich meine Kontrolle brauche. Wisst ihr, was ich meine? Also, aber mittlerweile kann ich das halt vorher sagen und dann sage ich, hey, tritt mir gegen Schienbein, wenn das passiert, weil ich merke das manchmal nicht. Ich glaube, das ist eine große Hürde. Und eine zweite ist, dass ich relativ ungeduldig bin. Auch daran arbeite ich. Aber dass mir manche Dinge dann nicht schnell genug gehen. Auch so ein Grund, warum ich dann reinspringe, ne, und das eben schnell selber mache. Aber das sind eher so Dinge, die es für mich schwierig machen. Ansonsten genieße ich das eigentlich sehr, andere Köpfe zu haben.
Darf ich da nochmal nachfragen, weil
Gerne.
Ich das so spannend finde, weil ich muss gerade, weißt du, ich komme ja aus so einem Business-Umfeld und kenne das auch eher so schnell unterwegs zu sein und sagen, okay, habe ich geschnallt, Lösungsorientierung so und so. Und dann hat es mich auch in eine therapeutische Richtung gezogen und ich habe Gestalttherapie gelernt. Und da habe ich immer das Feedback bekommen, so, boah, ne, also zu schnell, so, ne, das muss alles langsamer gehen und so. Wie hast du das erlebt, wenn du eigentlich in dir drin auch so einen hast, der am liebsten so losrennt und dann zieht sich das und also du, es geht ja nicht darum, dass du die Lösung präsentierst oder dass du das an dich reißt. Das muss ja eine Zerreißprobe gewesen sein.
Ja, also ist es manchmal immer noch. Ich hatte letztens das Feedback zu einem Podcast. Ja, der Inhalt war toll, aber damit wir das im Kanton Bern hören können, müssen wir das auf halber Geschwindigkeit hören.
Geil.
Weil ich halt auch so schnell spreche. Also ich spreche so schnell, wie ich denke. Und das ist natürlich irgendwie eine Stärke, aber das hängt natürlich Leute ab, ohne jetzt zu sagen, ich bin, das hat gar keine, ich bin besser oder intelligenter oder so, sondern das ist einfach, so spreche ich. Und ich glaube, so ist das in Projekten manchmal auch. Und ich muss dann halt einfach durchatmen und sagen, okay, jeder hat seine eigene Geschwindigkeit und es geht jetzt auch nicht immer darum, schnell fertig zu werden, sondern vielleicht auch mit einer hohen Qualität fertig zu werden. Das ist manchmal so diese größte Herausforderung, die ich in Teams habe. Also zum Beispiel, mein Partner ist eher ein Prokrastinierer, ne? Das heißt, der braucht eher Anlaufzeit, eher durchstartet und dann macht er und macht das auch super. Aber ich bin eben eine Präkrastiniererin, ich bin vor der Deadline fertig. Das heißt, ich habe es dann oft schon fertig gehabt und er hat noch nicht mal darüber nachgedacht, dass er anfangen könnte. Das ist natürlich nicht fair, also auch nicht ihm gegenüber fair, weil ich das, also das auch ein Teil in mir ist, den ich dann so ein bisschen runterfahren darf. Aber es ist manchmal total schwer. Ich sitze da, ne, scharre mit den Füßen und denke so, los Leute, los. Dabei brauchen manche Themen auch mehr Kontemplation. Die brauchen einfach mehr Zeit, um zu wachsen. Und das lerne ich mittlerweile mehr zu schätzen.
Herrlich, ich sehe mich gerade in sehr vielen Facetten irgendwie wieder oder Anknüpfungspunkte. Eine kurze Anekdote zum Thema: In Bern müssen die dich in halber Geschwindigkeit hören. Ich komme ja aus Wien ursprünglich, lebe aber schon seit über 15 Jahren in Deutschland. Und ich habe meinen, witzigerweise auch da wieder das Thema Tennis, meinen ersten Tennistrainer vor irgendwie 2 Jahren in Berlin wieder getroffen. Der ist mittlerweile irgendwie über 80. Und der hat zu mir gesagt: Sandra, du redest aber schon ein bisschen schnell. Das heißt, ich habe anscheinend meine Sprachgeschwindigkeit auch angepasst. In Wien zieht man ja immer alles so in die Länge und hat irgendwie so ein bisschen mehr, ja, keine Ahnung, einen sehr entspannten Vibe, sagt man zumindest. Ne? Daran musste ich denken. Sollte aber nur eine Story am Rande sein. Was mir aber im Kontext der Prokrastination eingefallen ist, ich habe das bei mir zu Hause auch. Ich, die Präkrastiniererin, ich kannte das Wort gar nicht, vielen Dank dafür. Meine Frau, die Prokrastiniererin. Und manchmal passiert es, dass es so ist, dass wenn sie Dinge aufschiebt und aufschiebt und aufschiebt, sich manche Probleme einfach lösen und dann tatsächlich sie fast genauso schnell am Ziel ist wie ich mit ihrem Thema halt. Und ich mir denke, das kann doch nicht sein, ich reiß mir hier und so weiter und so fort. Also ne? Auch diese Facette gibt es in dem Kontext.
Total. Und das eine ist eben nicht besser als das andere. Ne? Also ich glaube, und beides kommt halt aus so einer Idee. Ne? Also hat einen Antrieb, der vielleicht auch eher verletzlich geprägt ist. Ne? Und ich glaube, das einfach zu verstehen und dann auch nicht zu denken, ja, ich mache hier alles und du machst nichts, sondern zu sagen, hey, ja, ich mache hier alles, warum denn eigentlich? Also warum kann ich es nicht aushalten, das abzugeben und jemand anderen machen zu lassen? Ja. Das war für mich total wichtig. Also
auch dafür ist ein Team, um wieder auf den Kontext zu kommen, ja da. Ne? Man darf da ja auch voneinander lernen und sich vielleicht inspirieren lassen und ja, einfach mal einen anderen Weg gehen und draufkommen, okay, funktioniert auch so.
Und gleichzeitig ist es ja gar nicht immer so eindeutig. Ne? Also man könnte sich ja auch auf einen ganz anderen Standpunkt stellen und sagen, ja okay, also wieso muss ich jetzt eigentlich mein Verhalten anpassen? So, kannst du mal bitte aus dem Quark kommen. Mhm. Ah, gut, da bräuchte man vielleicht so ein bisschen Abgrenzungsenergie und Wut und das ist dann nicht so harmonisch oder so. Aber jetzt, man könnte es ja auch neutraler sagen. Ne? Man könnte es ja auch von außen betrachten und sagen, okay, da sind einfach zwei Menschen, die sind in diesem Merkmal sehr unterschiedlich. Die wollen was Gemeinsames irgendwie auf die Kette kriegen. So, wie viel kommt jetzt der eine irgendwie in Richtung des anderen und der andere bleibt dann aber da oder was? Oder bewegt er sich auch? Oder also diese Prozesse sind ja dann schon spannend. Ne? Es hörte sich jetzt so an, als würdest du das so zu dir nehmen und zu sagen, ach, da muss ich an mir arbeiten.
Okay. Total kontextabhängig. Ne? Also ich glaube, das kommt total auf die Situation drauf an und auch auf die Person und sind beide so reflektiert. Ne? Ist das nötig? Und ich glaube, da braucht es einfach ganz viel Arbeit. Also uns als Paar ist das, glaube ich, spätestens klar geworden, als wir ein Kind bekommen haben und ich einfach das Gefühl hatte, ich mache ganz viel und er das Gefühl hatte, er hat gar keine Chance, was zu machen. und dann ist es ja, also dann entstehen so Frustrationspunkte, weil beide in ihren Mustern so agieren und das irgendwie nicht hilfreich ist. Und ich glaube, das sind Momente, wo es sich natürlich lohnt, eine gemeinsame Geschwindigkeit zu finden. Und im Team ist es, glaube ich, auch so zu sagen, hey, jemand kommt langsamer auf seine Lösung, aber vielleicht ist die besser oder ganz anders, als ich das gelöst hätte. Und es ist eine positive Überraschung als My Way is the Highway. Denn das ist es tatsächlich nicht immer. Ja. Aber es kann immenses Konfliktpotenzial mit sich bringen, auf jeden Fall. Und vor allen Dingen auch in Organisationen, weil wir natürlich auch so geprägt sind, dass die High-Performer, also die schnell sind, die effizient sind, die viel machen, dann auch noch mehr Arbeit bekommen, normalerweise als Belohnung. Toll, dass du so hart gearbeitet hast. Und man damit auch schnell die Karriereleiter hochklettert. Und dann hat man so das Gefühl, aber mein Verhalten ist ja richtig oder besser, weil dafür bekomme ich Anerkennung. Obwohl das ja auch nicht immer das Gesündeste ist.
Ja. Und das ist ja, sagen wir mal, State of the Art. Ne? Also in dieser Leistungsgesellschaft leben wir ja. Das ist ja im Allgemeinen so. Und du arbeitest ja auch mit Unternehmen zusammen.
Yes.
Siehst du da irgendwie einen Ansatzpunkt oder einen Hebel? So kann das ein Appell sein an Wirtschaftsunternehmen zu sagen, hey, Leute, was ist das eigentlich für eine Maxime geworden, höher, schneller, weiter? Oder wie arbeitest du da mit denen, wenn du sowas beobachtest?
Ja, also ich glaube, es gibt da ganz spannende Ideen. Also die Frage ist, wie viel Performance-Orientierung und wie viel People-Orientierung haben wir eigentlich? Mhm. Und es gibt eben Kulturen, das ganz klar Performance over People. So, also jetzt mal vielleicht so ein bisschen aus der Stereotypen-Schublade, aber so die klassische Beratung, ne? Da geht es eben darum, Hochleistung zu schaffen, unabhängig davon, wie es dir jetzt jeden Tag damit geht und wie sich das auf deine Gesundheit und dein Familienleben auswirkt. Das ist so ein bisschen dein Thema, weil wir bezahlen genug, als dass wir Performance auf der Ebene fordern können. Und das ist eine bewusste Entscheidung, die wir als Organisationskultur treffen können. Und dann können wir auch die entsprechenden Leute hiren, ne? Entsprechend Karrieren bauen, wenn das Ganze transparent ist. Genauso gibt es Organisationen, die eben eher einen People-Fokus haben, wo Performance natürlich irgendwie relevant ist, aber nicht so Da ist nicht so ein Druck dahinter. Für mich ist immer nur wichtig, dass wir als Organisation wissen, wo gehören wir denn hin? Was sagen wir, was wir sind? Weil viele sagen, oh, der Mensch im Mittelpunkt. Eben aber der Mensch ist Mittelpunkt. Das ist eben unfair und intransparent und hilft niemandem. Vor allen Dingen nicht im Recruiting. Dann lieber zu sagen, hey, wir sind die absolute Performance-Maschine. Wenn du darauf Lust hast, dann komm zu uns und gemeinsam gucken wir, ob wir auch ein bisschen mehr People reinkriegen. Fände ich ehrlicher und aufrichtiger, als es eben andersrum darzustellen. Und ich glaube, zu verstehen, dass eben rein aus Forschungsperspektive die Kombination aus Performance und People wirklich zu den erfolgreichsten Organisationen führt, das ist eben das, was ich versuche beizubringen. Also, dass Leistung und Gesundheit, Leistung und Menschlichkeit eben kein Widerspruch sind. Wir müssen uns nicht für entweder oder entscheiden, sondern wir müssen eine gute Kombination daraus finden, weil das am Ende sowohl uns am leistungsstärksten als auch am gesündesten macht. Und das ist so eine Diskussion, die habe ich dann natürlich vor allen Dingen mit Führungskräften. Die habe ich aber auch in Teamcoachings, ne? Also wenn es darum geht, ein Team hat irgendwie Spannungen, dann gucken wir, was sind die Spannungen und aus welchem Bereich kommen die? Ist das eine Frage nach Leistung oder ist das eine Frage von Beziehung, die dahinter steht? Und das hängt natürlich total zusammen. Aber ja, Leistungskultur neu zu definieren oder überhaupt mal bewusst zu definieren, ist extrem wichtig als Orientierung.
Ja. Du hast vorhin so ein tolles Beispiel gebracht, wie du mit deinem Partner, der ja auch Vater deines Kindes ist, umgehst und ihr euch gegenseitig die Bälle quasi zuspielt, da irgendwie nachsichtig seid und du dich an sein Tempo anpasst, er umgekehrt an deins. Diese Situation wäre ja quasi bestmöglich für eine Teamkonstellation. Wie schaffen es Teams, aus diesem Beispiel zu lernen? Wie kann man das vielleicht übertragen, dass dieses Vertrauen da ist und was alles dazugehört, um das zuzulassen?
Also ich bin ein ganz großer Fan von spannungsbasiertem Arbeiten. Also wirklich zu gucken, wo verlieren wir Energie, wo verlieren wir Freude, wo verlieren wir Wissen, wo verlieren wir Beziehungen und sich das konkret anzugucken. Also wenn ich jetzt in ein Teamcoaching gehe, dann versuche ich das erstmal aufzudecken, so anonym wie möglich. Ne? Also, dass alle mal bewerten, hey, wie ist denn unsere Feedback-Kultur? Wie ist unsere Zusammenhaltkultur? Wie ist unsere Konfliktkultur? Und erstmal so ein gemeinsames Gefühl dafür bekommen, was glauben wir denn, wie offen und ehrlich wir eigentlich sind miteinander und wie sehr wir über das sprechen, was uns eigentlich hindert und was wir dann abends mit auf die Couch nehmen und uns bei unseren Partnern auskotzen, was alles nicht funktioniert. Und das eben mal in den Raum zu holen. Aber das alleine braucht natürlich schon Vertrauen, das überhaupt sagen zu dürfen oder sichtbar machen zu dürfen. Und das Schöne ist aber in solchen Prozessen, dass man häufig auch automatisch die Stärken hebt. Ne? Also wenn dann alle sehen, hey, unsere Feedback-Kultur ist eigentlich gut, das ist doch super, dann zu sagen, was macht ihr da anders, als wenn es zum Beispiel um Sinn oder Zuverlässigkeit geht. Ne? Also was funktioniert hier gut, was da noch nicht gut funktioniert und können wir was mit rübernehmen. Aber ich glaube, das Sichtbarmachen ist erstmal total wichtig. Und auch zu erläutern, dass da, wo Menschen sind, ist Konflikt. Also es gibt keine konfliktfreien Teams. Ne? Also weil dann machen sie keine gute Arbeit sozusagen, wenn sie sich nie streiten oder zumindest, also es geht ja vor allem darum, sich für etwas zu streiten. Ne? Also gemeinsam für ein Ziel einzustehen und da gibt es einfach Spannungen, das gehört dazu. Und damit ich diesen Raum öffne, gebe ich immer ganz viele, wie jetzt auch gerade viele persönliche Beispiele oder Beispiele von anderen Teams, die nochmal signalisieren, ihr seid damit nicht alleine. Das ist vollkommen normal und es braucht Arbeit, eine gemeinsame Konfliktkultur zu schaffen, mit der wir dann schlussendlich besser werden. Ne? Denn wenn wir uns für Harmonie entscheiden, entscheiden wir uns eben auch dafür, die Spannungen beizubehalten. Und das ist meistens nicht hilfreich. Genau.
Wenn du voll, total. Ich habe nur einen kurzen Break eingeschoben, damit ich abwarte, ob Jana mit der nächsten Frage losschießt. Aber die Pause war mir zu lang, weshalb ich jetzt reinspringe. Du merkst. Jana, möchtest du eine Frage stellen?
Bitte, Sandra.
Oh, danke. Ich wollte nur noch mal auf das Thema Leistung bzw. People-Fokus eingehen. Wie gehst du im Unterschied um, wenn eine sehr people-orientierte Organisation oder ein people-orientiertes Team da ist im Vergleich zu einem sehr leistungsorientierten, wo ja trotzdem in beider Konstellation auch Konflikte entstehen? Was sind da die Unterschiede, an wie du rangehst? Und nimm uns da mal bitte mit.
Naja, die Frage ist ja erstmal, warum lädt das Team mich überhaupt ein? Also die haben einen Grund, warum sie anrufen und sagen, hey, wir brauchen Support. Und ihr kennt das selbst aus der Arbeit. Manchmal ist der Grund genau der Grund. Und manchmal glauben Teams zu wissen, was sie brauchen. Und was sie eigentlich brauchen, ist was anderes. Und da dann gemeinsam hinzukommen, ist total wertvoll. Bei leistungsorientierten Teams geht es häufig darum, erstmal ein Vertrauen damit zu bauen, dass Entschleunigung hilfreich sein kann. Denn ich habe ja die gleiche Angst, ne? Was, wenn ich anhalte und dann alles anhält? Kann ich mir das leisten? Nein, das können wir uns nicht leisten. Ne? Wir sind nur so erfolgreich, weil ich so hart arbeite oder weil wir so einen Leistungsfokus haben. Und diese Angst erstmal aufzudecken und dann sowohl vielleicht faktisch mit wirklich Statistik, ja oft bei analytischen Menschen, ne? Zu untermalen, warum es wichtig ist, in die Entschleunigung und in die Beziehung zu investieren. Aber natürlich auch anhand eigener Erfahrungen nochmal aufzuzeigen, warum Beziehung so ein Fundament für gute Leistung ist. Na, das müssen sie erstmal Vertrauen lernen, damit sie in den Prozess gehen und zu so fragen, okay, wie kann unsere Leistung vermenschlicht werden? Ne, das braucht es auf der Seite. Und bei der People-Seite ist die Frage, warum braucht ihr denn mehr Leistung? Also wofür? Ne? Wenn ihr alle zufrieden seid mit der zwischenmenschlichen Welt, jeden Tag zufrieden in den Job kommt, was wollt ihr denn mehr leisten? Wo wollt ihr hin? Und da geht es dann häufig viel eher darum, eine Motivation zu finden. Also was ist die gemeinsame Vision? Was wollt ihr bewegt haben? Was ist der Impact, den ihr generieren wollt? Und wie gestaltet ihr Wert? Also in den People-Teams geht es oft darum, wie gestalten wir Wert, und in den Leistungsteams geht es oft darum, wie gestalten wir Wertschätzung. Wisst ihr? Also so, dass der Wert. Und für mich ist immer erstmal ganz wichtig zu verstehen, was ist die Kernmotivation und warum, was ist die Barriere, also vielleicht die Angst, die Sorge, warum ihr es heute noch nicht tut. Es gibt ja einen Grund. Das müssen wir erstmal verstehen, bevor wir dann die richtigen Tools finden, ne? Oder die richtigen Konflikte aufdecken können, die dann, die dann Arbeit entweder mit der Führungskraft direkt brauchen oder mit dem gesamten Team. Genau.
Okay. Jetzt ist es ja das eine, das als Beraterin zu begleiten, ne? Wo man dann nicht drinsteckt und einfach diese Position der Externen hat, die die Draufsicht hat, die auch nicht verstrickt ist und so weiter und so fort. Und das andere so aus, ja, einfach in Kenntnis der eigenen Muster, immer mal wieder in auch herausfordernde Situationen reingerät, wo man das vielleicht erkennt. Ah, okay, ich kann es auch, ich kann mich selber auch von aus, ich sehe mich, wie ich das hier gerade mache. Und doch bin ich irgendwie gefangen in was. Hast du da vielleicht mal eine Situation, weiß nicht, wenn du so zurückdenkst an deine jüngere oder ältere Vergangenheit, wo du so sagst, boah, da habe ich mal was erlebt und das war so aus heutiger Sicht eine gute Geschichte. Das hätte ich nämlich heute anders gemacht mit dem, wo ich jetzt stehe.
Oh, da gibt es wahrscheinlich richtig viele. Aber für mich ist immer wichtig, dass Irritation ist so ein bisschen der Schlüssel zur Selbstreflexion. Und Selbstreflexion ist für mich so ein bisschen der Schlüssel für Selbstfürsorge, aber auch Teamfürsorge. Also ich muss mich gut kennen, um an mir zu arbeiten. Also spätestens in der Paartherapie wird immer klar, da kommen dann zwei rein und die eine sagt, du musst das ändern sonst. Und dann zeigt der andere gegen mir und sagt, aber du musst das ändern. Und die Antwort in der Paartherapie ist immer erstmal, was kann ich ändern, damit sich unsere Dynamik ändert. Weil ich nicht so reaktiv bin, nicht so impulsiv reagiere oder in meinem Fall nicht so passiv-aggressiv, dann wird auch mein Partner gezwungen sein, anders auf mich zu reagieren, weil unser Muster nicht mehr funktioniert, wie wir uns sind. Das heißt, im Ich kann ganz viel stattfinden, sich selbst eben kennenzulernen, die eigenen Muster lesen zu lernen, was nicht heißt, dass wir sie immer sofort durchbrechen können. Davon bin ich oft weit weg. Aber es ist gut, das zu erkennen, zumindest dann kurz danach und sagen, na, da war es wieder. Ne, da bin ich wieder in die Micromanagerin verfallen oder so. Also ich glaube, an der Selbstarbeit, da liegt ganz viel Potenzial. Und für mich gab es, also gibt es dann immer wieder so Situationen, wo ich so denke, hey, das müsste ich doch eigentlich wissen. Also ich hatte zum Beispiel in einer Rolle in HR ein Gespräch mit einem Senior Designer, der eben in der Leistung nicht so stark war, wie wir es gebraucht hätten und erwartet hätten. Und es gab schon Gespräche und ich wurde dann dazugeholt, eigentlich um die Person wie auf so einen Performance Improvement Plan zu setzen, ne? Sozusagen, hey, das sind so die nächsten Schritte, sonst müssen wir irgendwann Konsequenzen ziehen. Und ich bin Psychotherapeutin, das muss ich dazu nochmal sagen. Und trotzdem saß ich in diesem Gespräch und es ging um Leistung und es ging um Ziele und es ging irgendwie um Herausforderungen. Aber ich habe total vergessen, mir selbst die Frage zu stellen, sag mal, habe ich eigentlich alle Informationen, auf Basis dessen wir diese Leistung beurteilen? und habe dann nochmal den Dreher gekriegt zum Glück und habe eben gefragt, was, also ob es privat eigentlich gerade auch was gibt, was vielleicht einen Einfluss darauf hat, ne, dass die Leistung nicht so ist, wie wir es erwarten, aber auch wie die Person selbst es von sich erwartet. Und dann kam ganz viel hoch, ne? Also von langjährigen künstlichen Befruchtungszyklen, die, ne, sich auf die Paarbeziehung auswirken, auf die, natürlich auf die mentale Gesundheit beider. Er eigentlich mit dem Kopf die meiste Zeit ganz woanders war und froh war, dass er überhaupt was hingekriegt hat. Gleichzeitig Angst hatte, seinen Job zu verlieren, jetzt auch noch in so einer Phase. Und ich so dachte, okay, was auch immer wir uns als Führungsteam hier ausgedacht haben, ist alles totaler Käse, weil diese Leistung braucht einen Kontext. Und wir kannten den Kontext nicht. Das heißt, wir haben die Leistung vollkommen falsch eingeschätzt. Und das war sowas natürlich, wo ich jetzt denke, okay, das ist die erste Frage, die ich mir stelle, ist, habe ich alle Informationen, um diese Leistung überhaupt richtig bewerten zu können? Kenne ich den Kontext? Und dann kann ich überlegen, was machen wir jetzt? Und wie gehen wir? Aber das war, glaube ich, da hatte ich einfach nur die Leistungsbrille auf. Und die hat gesagt, das ist nicht genug. Ich hatte zu wenig People-Brille auf. Und das, obwohl das mein Thema ist. Wisst ihr, was ich meine? Also wir alle
total
stecken und in solchen Situationen dann eben auch. Und dann zu merken, okay, ich muss zurückrudern, sorry. Und dann aber sich auch dafür zu entschuldigen und zu sagen, wir haben den falschen Weg genommen, tut mir leid. Das ist, glaube ich, das, worum es am Ende geht. Also gar nicht immer perfekt zu sein, aber dann zumindest einzugestehen und sich aufrichtig zu entschuldigen dafür.
Ja, genau. Und es ist so schön, dieses Beispiel, finde ich, weil es so deutlich macht, ne, boah, wie schnell man da reinkommt, dass man auch wieder rausfällt. Also man weiß es, man hat es sogar als stabiles Fundament. Ja, man hat es nicht in einem kleinen Büchlein mal irgendwie durchgescrollt oder sowas, sondern eigentlich ist es das Haus- und Hofthema. Und es kann trotzdem passieren, dass ich für einen Moment geht es mir flöten. So, und ich habe es nicht zur Verfügung. Ja, und auch das ist kein Beinbruch, sondern so sind wir Menschen offenkundig. Ne? Darf man vielleicht ein bisschen wohlwollend einfach mit sich selber sein. Und weil du das so schön beschrieben hast mit dieser Stimme, ne? Mir ist es so vertraut aus dem Coaching, dass also dieses, ich müsste doch schon viel weiter sein. Das müsste ich doch eigentlich wissen. Mensch, ich bin Anfang 50 und habe immer noch einen Konflikt mit meiner Mutter. So. Ja, da könnte man jetzt sehr hart drauf gucken und sagen, puh, ja. Oder man könnte sagen, ja, normal, haben wir das nicht alle immer mal wieder so.
Ja, und sich auch in diesem Unperfekten zu treffen. Also das ist ja eigentlich auch das, was wir aneinander am Ende lieben. Wir sind eben die Dinge, die nicht so geradlinig sind.
Ja,
das ja, ja. Schlimm. Also außerdem braucht sowas unglaublich viel Übung. Es braucht unglaublich viel Reflexionsräume, um die eigenen Muster langfristig zu durchbrechen. Und die haben wir ja gar nicht. Also wisst ihr, was ich meine? Die wenigsten gehen ja jeden Tag mit sich in die Selbsttherapie und sagen, so, Nora, jetzt setzen wir uns mal hin und jetzt analysieren wir mal die letzte Woche und ne, so. Und jetzt verändern wir das alles, sondern das ist eben kontinuierlicher Prozess. Und wenn wir emotional aktiviert sind oder wenn wir zum Beispiel über lange Zeit sehr gestresst sind, dann sind die Muster eben noch mal dominanter und viel impulsiver als in ruhigen Zeiten. Und dann sind wir eben nicht immer ganz Herr oder Frau unserer Dinge. Und das ist auch normal und menschlich.
Umso schöner ist es, wenn man dann Menschen in seinem Umfeld hat, die einen vielleicht auch mal darauf aufmerksam machen, ne? Dass da vielleicht das ein oder andere Ungleichgewicht entstanden ist. Hatte ich tatsächlich vor kurzem. Und da wurde ich darauf aufmerksam gemacht. Das hat mir enorm geholfen. Das war auch keine Selbstverständlichkeit, ne? Diese Menschen in seinem Umfeld zu haben.
Ja, ja.
Und meistens ist doch die Erfahrung, oder meistens weiß ich nicht, aber die Erfahrung kann ja im Best Case sogar sein, dass es intensiver wird, ne? Dass mehr Vertrauen entsteht, dass man irgendwie Mist gebaut hat, dass irgendwas Blödes gelaufen ist, man hat einen Fehler gemacht oder wie auch immer. Und es war aber möglich, dann wieder irgendwie zusammenzufinden und sich zu erklären und der andere, ah, okay, da warst du. Und das sind ja meistens so die Momente, die man auch noch so richtig, richtig gut abrufen kann, weil sie eben auch emotional so bedeutsam sind, weil da so Verbundenheit wiederhergestellt ist. Was beide oder wenn es mehrere sind, das Team oder sowas ja stärkt und resilienter macht für die nächste Story, die ja wahrscheinlich kommen wird. Wäre ja illusorisch, wenn nicht eigentlich, ne?
Absolut. Ja, und ich glaube, das ist immer so die Idee, es geht nicht darum, sich nicht zu streiten, es geht darum, wie wir uns streiten. Und ich glaube, ne, das ist so diese Philosophie aus der Paartherapie. Paare, die sich streiten, sind erstmal nicht das Problem. Paare, die aufgehört haben, sich zu streiten, sind eher das Problem. Ne? Weil auf diese Resignation folgt eben oft Separation. Weil wir gar keine Energie mehr haben. Es lohnt sich gar nicht mehr, da jetzt nochmal reinzugehen. Konflikte kosten Kraft, ne? Und Verletzlichkeit und Angreifbarkeit. Und das ist ein Investment, was sich lohnen muss, sozusagen. Deswegen finde ich das irgendwie ganz wichtig, dass Teams lernen, hey, Konflikt ist nicht das Problem, aber wie wir damit umgehen, das kann zum Problem werden.
Und jetzt haben ja echt nicht alle das Glück, das so mit der Muttermilch mitbekommen zu haben, ne? Also so Stichwort Vorbilder oder sowas. Wenn du sagst, Konflikt ist nicht das Problem. Also mir würden so ein paar Leute einfallen, die sagen, doch, das wäre das größte Problem, weil ich traue es mir überhaupt gar nicht zu, in einer angespannten Situation irgendwie ja, für mich selber einzustehen auf eine Art und Weise, die klar ist, aber trotzdem den anderen jetzt nicht vom Hof jagt damit und so. Das ist ja auch eine Kompetenz. Wo kann man das lernen, wenn man es nicht in der Familie gelernt hat oder in der Schule oder im Job? Also es gibt ja Leute, die haben einen ganzen Werdegang, wo das einfach ja nicht stattfand.
Ja, also ich glaube, der beste Ort ist tatsächlich Coaching und Therapie, weil das ein ganz verletzlicher Ort ist, wo ich das auch offen teilen kann und auch mal gucken kann, okay, was sind denn eigentlich meine Grundannahmen über Konflikte? Was sind denn meine, jetzt in Häkchen, unfairen Konfliktstrategien? Ne? Denn auch in dieses Freeze zu gehen oder ne, also sich so rauszunehmen, das ist ja auch eine Strategie. Also das ist ja nicht, also und auch das können wir verändern, ne? Also unser eigenes Verhalten im Konflikt zu verändern. Ich glaube, das muss man erstmal verstehen und auch mit Liebe verstehen, warum das total Sinn gemacht hat, sich so zu verhalten, entweder besonders laut zu werden oder besonders leise zu werden. Und dann auch die Dynamik zu analysieren mit der Person, mit der wir vielleicht besonders häufig aneinander rattern. Also was ist das in der anderen Person, was da in mir, ne, dieses Muster auslöst, das zu verstehen. Und als Team, wie gesagt, also ich mache das ja auch, ne, also dann Conflict and Connection Workshops, also wo man das wirklich lernt, anhand der eigenen Konfliktstile und zu verstehen, warum wir uns da damit dann auch nerven, ne? Also warum es für den Person, die immer lauter wird, total nervig ist, wenn die andere Person immer leiser wird und die Person, die immer leiser wird, sich denkt, jetzt wirst du noch lauter, jetzt muss ich noch leiser werden. Also ne, wir streiten uns ja dann nicht nur um das, worum wir uns streiten, sondern auch darüber, wie wir uns streiten. Ich glaube, das sind so Reflexionsprozesse, da braucht es häufig Support für. Es gibt natürlich auch coole Online-Kurse von Esther Perel, zum Beispiel gibt es einen zum Thema Konflikt. Der ist klein, aber irgendwie cool für Paare, um zumindest ein paar Mal anzufangen und sich dann zu fragen, wie übertrage ich das auch auf andere Lebensbereiche. Und für mich war, glaube ich, ein großer Realisierungsbeschleuniger war tatsächlich das Mutterwerden, weil Konflikte plötzlich ja nicht mehr nur zwischen zwei Menschen stattfinden, sondern wir für drei kämpfen sozusagen. Ne? Also und da ist einfach nochmal wichtiger ist, welche Vorbilder setzen wir da und ja, was darf er lernen, also mein Sohn lernen über Emotionsregulation und Versöhnung und über Entschuldigen, Wiedergutmachung. Ne? Das sind ja alles so Dinge, die ich jetzt deutlich reflektierter machen muss, weil er sich das abguckt.
Ja.
Meine liebevolle Einladung.
Großartig. Nochmal ein ganz anderer Antrieb, ne? Wofür es sich auch lohnt, diesen Weg zu gehen, der ja nicht immer so happy flappy ist, ne? Geil, ich gehe ins Coaching, ich gehe in die Therapie, alles wird gut, sondern ist ja auch manchmal echt unangenehm, immer wieder so in Kontakt zu kommen mit diesen ätzenden Seiten, die ich da an mir entdecke und so. Aber was würdest du sagen, weil du deine Mutterrolle angesprochen hast? Was machst du anders mit deinem Sohn ganz bewusst, als du das erlebt hast, wie deine Mutter das mit dir gemacht hat?
Also, ich glaube, dass was wichtig ist an der Stelle ist, dass Konflikte nicht heimlich sein müssen. Also es geht nicht darum, das Kind komplett davon zu schützen. Wisst ihr, was ich meine? Dass die Kinder gar nichts mitbekommen, sondern die Frage ist, können wir fair diskutieren und können wir dann auch gemeinsam zu einem Endpunkt kommen und Entschuldigung sagen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil ich habe so das Gefühl, zumindest in der Generation, wo auch meine Eltern dazugehören, war so dieses aufrichtige sich entschuldigen, war ein Zeichen von Schwäche. Wisst ihr, was ich meine? Also man hat das dann innerlich sich vielleicht geschämt und trotzdem nicht gesagt, es tut mir leid, obwohl man wusste, ich liege falsch. Also jetzt gar nicht, ich spreche gar nicht von meinen Eltern, sondern generell von der Generation, mit der ich ja auch viel arbeite. Ne? Aber dass das so ein Zeichen von sich eingestehen, falsch zu liegen, dass das nicht geht. Und heute zum Beispiel mit meinem Sohn ist es so, wenn ich merke, boah, ich habe irgendwie einen gestressten Tag und ich bin ungeduldiger und ich bin noch nicht immer so fair mit ihm. Ne? Also ich bin nicht so engelszüngelig, wie ich gerne wäre, dass ich dann am Ende sage, hey Leo, es tut mir leid, dass ich da so ruppig war. Ich glaube, darum geht es einfach nur darum, das zu realisieren und dann wieder gut zu machen, um zu verstehen, du musst nicht perfekt sein. Es ist okay, Dinge falsch zu machen, aber own them.
Mega, ihr Lieben, ich spüre es schon, wir könnten ewig weiter quatschen, aber Nora hat einen Zug zu erwischen und diese Verantwortung tragen wir. Deshalb, ja, die lasse ich mir jetzt einfach mal auf, weil sie ist immerhin unser Gast. Deshalb Vorschlag, Nora, du hast jetzt die Chance, nochmal irgendwas, was dir besonders wichtig war, was du einfach nochmal platzieren möchtest, an unsere ZuhörerInnen zu formulieren, so als sanfter, aber doch prägnanter Abschluss. Wenn du das möchtest, ist jetzt die Zeit dafür.
Okay, also bei Konflikt geht es vor allen Dingen nicht darum, sich miteinander zu streiten, sondern für etwas zu streiten. Schön. Kauf mein Buch ab 31. Mai. Mental Health at Work. Nein, aber ja, ich habe auch ein Buch geschrieben. Nein, aber darum geht es vor allen Dingen, glaube ich, diese Position im Konflikt
zu teilen. Ja, das ist ein Mindset-Shift, ne? Das ist einfach eine andere Haltung dann, mit der ich dem anderen begegne. Toll. Vielen herzlichen Dank, liebe Nora, für dieses schöne Gespräch. Hättest du noch jemanden, der dir so einfällt, wo du sagst, ach, das ist auch eine interessante Person, die hat auch interessante Perspektiven, oder der ist ja wurscht, die könntet ihr mal einladen in euren Podcast. Wer wäre das?
Wenn ich spannend finde, mal aus so einer ganz anderen Perspektive, gerade sehr spannend finde, ist Hans Rosineck. Müsst ihr mal gucken, ob er kommt.
Ja.
Der ist eben Philosoph, ne? Macht viel gesellschaftskritisch, finde ich ganz cool. Also um einfach mal so eine andere Perspektive.
Ja. Absolut. Kennst du den persönlich?
Persönlich nicht. Also ich habe ihn noch nie live in Farbe getroffen. Das ist halt Netzwerk.
Also ist nicht dein Kumpel, wo du sagst, hey Mensch, geh mal zu Sandra und Jana.
Nein, das ist nicht mein Kumpel, leider. Aber ich find den sehr spannend, auf jeden Fall.
Genau.
Gerade so kommt.
Ja, den holen wir uns.
Genau, ja. Hans macht sich bereit.
We find you.
Genau.
Fantastisch. Ja, Mensch, dann haben wir es. Herzlichen Dank, liebe Nora. Das hat richtig Spaß gemacht.
Danke.
Für deine Perspektiven, Ideen, Gedanken, Impulse.
Ja, danke euch. Ich freue mich.
Na, boom. Da waren einige Impulse dabei, denke ich. Und ich bin mir auch sehr sicher, dass in dem Buch Mental Health at Work von Nora Dietrich noch 100-mal mehr weitere tolle Aspekte drinnen stehen. Und deshalb gibt es eines für euch zu gewinnen. Und allen Kommentaren verlosen wir ein Buch von Nora Dietrich. Also seid dabei, macht mit. Tschakka.
Ja, genau. Und schreibt uns doch gerne rein, was euch besonders gut gefallen hat.
Und gebt uns 5 Sterne.
Ja,
und genau. Schreibt uns.
Ja,
alles.
Und genießt euren Tag.
Unbedingt. Das Wichtigste.
Wir hören uns wieder.
Tschö.
Bye, bye.